Predigt sind wir heute im Lukas-Evangelium. Und Gott ist das zentrale Thema im Lukas-Evangelium. Das hört sich erstmal wie ein Allgemeinplatz an. Aber wenn wir einen Blick auf die Statistik werfen, dann können wir feststellen, dass das griechische Wort für Gott, Theos, sich im Markus-Evangelium 48 Mal findet, im Matthäus-Evangelium 51 Mal, bei Johannes 83 Mal, im Lukas-Evangelium aber 122 Mal. Und dann ist noch gar nicht mitgezählt, wie oft andere Gottestitel vorkommen, wie Herr, Höchster, Mächtiger, Retter oder Gebieter. Zentrales Thema des Lukas-Evangeliums ist also Gott. Der Gott, den Jesus als Vater anruft, von seinem ersten bis zu seinem letzten Wort. Das erste Mal, dass Lukas Jesus etwas sagen lässt, ist in der Episode vom 12-jährigen Jesus im Tempel. Da sagt Jesus zu seinen Eltern, die ihn in ganz Jerusalem gesucht haben: Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Und dem sterbenden Jesus legt Lukas in den Mund: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. In einer Zeit, in der völlig zu Recht die mütterliche Seite Gottes, oder besser sprechen wir da ja von Gottes Vorstellungen, betont wird, laden die Bibelworte von heute dazu ein, der Vorstellung von Gott als Vater nachzugehen. Im Lukas-Evangelium betet Jesus immer wieder zum Vater und er lehrt seine Jüngerinnen und Jünger das Vaterunser. Er versteht sich als vom Vater herkommend. So kann Jesus sagen: Alles hat mir mein Vater übergeben. Und Jesus sieht den Vater als Richtschnur für sein Verhalten oder fürs Verhalten allgemein. Seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Und diese Barmherzigkeit, die vom Vater ausgeht, bestimmt Jesu Worte, seine Werke und sein Verhalten. Und deswegen findet sich ganz zentral im Lukas-Evangelium auch das Gleichnis vom barmherzigen Vater, besser bekannt unter dem Namen Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, aus dem Kapitel 15, die Verse 1 bis 3 und 11 bis 32. Alle Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten: Mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater: Vater, gib mir meinen Anteil am Erbe. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld. Dann zog er in ein fernes Land. Dort führte er ein verschwenderisches Leben und verschleuderte sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. Da bat er einen der Einwohner des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit dem Schweinefutter stillen, das die Schweine fraßen. Aber er bekam nichts davon. Da ging der Sohn in sich und dachte, wie viele Arbeiter hat mein Vater, und sie alle haben mehr als genug Brot. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der Diener zu sich und fragte, was ist denn da los? Der antwortete, dein Bruder ist zurückgekommen. Dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen. Doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber er sagte zu seinem Vater, so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie war ich dir ungehorsam. Bei mir hast du noch nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten. Da sagte der Vater zu ihm, mein lieber Junge, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Die Einbettung des Gleichnisses finde ich interessant. Wie in der Einleitung zu hören war, kommt es ja zum Streit mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, diesen jüdisch kompetenten Gruppierungen, weil Jesus sich mit Zöllnern und Sündern beschäftigt, ja mehr noch als beschäftigen, weil er sich ihnen zuwendet. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgern sich, denke ich mir, weil Jesus eine interessante Person ist, ein Gesprächspartner, mit dem man gut und ernsthaft diskutieren kann, ein Rabbi eben. Und dass so einer statt zu seinesgleichen lieber zu den anderen geht, ist ärgerlich. Das impliziert ja, dass die anderen auch was gelten oder interessante Gesprächspartner sind, obwohl sie die Heiligen Schriften nicht so intensiv studieren und obwohl sie es auch mit dem Befolgen der religiösen Vorschriften nicht so genau nehmen. Die Kritiker sehen sehr deutlich, dass sich in Jesu Verhalten Gottes Verhältnis zu diesen Menschen widerspiegelt. Jesus tritt auf mit dem Anspruch, dass mit ihm die Herrschaft Gottes anbricht. Und dazu gehört scheinbar, dieser nimmt die Sünder an, wie das Luther übersetzt. So ist die Ausgangssituation in diesem Gleichnis der Ärger über die anderen. Die Antwort von Jesus ist unter anderem das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das Ende bleibt letztlich offen, denn eine Reaktion der Zuhörenden wird nicht erzählt. Mit dem Gleichnis antwortet Jesu also auf geäußerten Unmut. Erzählt wird ein Beziehungsgeschehen mit drei Beteiligten, die eigenständig agieren. Das Verlorengehen beispielsweise beruht auf der Entscheidung eines Sohnes, der sich vom Vater lossagt. Das Finden und Retten dagegen setzt von beiden Seiten die Bereitschaft voraus, wieder aufeinander zuzugehen. Von Seiten des Sohnes in Gestalt von Reue und Umkehr, auf Seiten des Vaters in Gestalt von Erbarmen, Mitleid und Vergebung. Zugleich erhält aber auch der Widerstand, der seit dem Murren der Schriftgelehrten und Pharisäer im Hintergrund steht, in Gestalt des zu Hause gebliebenen älteren Sohnes innerhalb der Erzählung eine eigenständige und wichtige Stimme. Sehr oft wird dieses Gleichnis von Jesus so ausgelegt, dass es um Schuld und Sünde auf Seiten des Sohnes und um Gnade und Erbarmen von Seiten des Vaters geht. Parallel dazu kann man allerdings auch anders fragen, gewissermaßen mehr auf der Oberfläche der Geschichte. Geht es auch um Emanzipation, Selbstständigkeit, Scheitern auf Seiten des jüngeren Sohnes, um Unterstützung, Behüten, Fürsorge, vielleicht sogar Einengen auf Seiten des Vaters? Wie verhalten sich eigentlich das Bedürfnis nach Freiheit und nach Sicherheit zueinander? In all diesen Fragen liegt bei genauerer Betrachtung ebenfalls Potenzial für Abgründigkeit oder eben auch Verlorenheit. Was genau hat der jüngere Sohn eigentlich falsch gemacht? Wo liegt der Fehler, wenn es ihn so eindeutig geben sollte? Der jüngere Sohn will nicht mehr auf das Erbe warten, sondern möchte bereits jetzt seinen Anteil. Warum der Sohn das möchte, wird erst einmal nicht erzählt. Der Vater entspricht dem Wunsch, er teilt den Besitz unter den beiden Söhnen auf. Der jüngere Sohn macht seinen Anteil zu Geld. Kann man das Geschehen vorher noch relativ wertfrei lesen und auch dazu sagen, dass es nicht notwendig negativ sein muss, so bekommt es für mich an dieser Stelle schon einen negativen Beigeschmack. Der Sohn hat ja einen Teil des Familienbesitzes bekommen. Ein Stück von den Feldern vom Land. Einen Anteil an Haus und Hof. einen Anteil am Vieh, einen Teil von den beweglichen Gütern. Doch statt das in Anspruch zu nehmen, statt das zu bearbeiten und zu nutzen, erfolgt eine Absage an die Lebensweise des Vaters und auch eine Absage an sein Zuhause. Der jüngere Sohn macht einfach alles zu Geld. Eine emotionale Bindung an das ihm vom Vater Übergebene, an sein Elternhaus, wenn man so will, scheint er nicht zu haben. Um den Abstand noch deutlicher zu machen, zieht der Sohn so weit weg von zu Hause, wie es nur geht, in ein fernes Land. Ohne Telefone, Mails, WhatsApp, ja wahrscheinlich nicht einmal Briefe, heißt das, dass der jüngere Sohn den Kontakt vollständig abbricht. Alles, was wir über sein Ergehen in dem fernen Land erfahren, wissen wir also in der Logik des Gleichnisses entweder vom berühmten allwissenden Erzähler oder vom jüngeren Sohn selbst, gleichsam in der Rückblende. Immerhin bekommen wir jetzt indirekt ein Motiv angeboten. Positiv kann man das Motiv des Sohnes als Unabhängigkeit, Freiheit, Selbstverwirklichung, Genuss und Leben im Hier und Jetzt bezeichnen. Negativ kann man sagen, es ist Egoismus, sich vor Verantwortung drücken. Es ist die Familie im Stich lassen. Die Geringschätzung des väterlichen Erbes hört auch an dieser Stelle nicht auf. Der Sohn hätte das Geld ja sicherlich auch im fernen Land sinnvoll verwenden können, um sich eine Existenz aufzubauen oder es nachhaltig zu investieren. Doch es wird einfach verschleudert und verschwendet. Schließlich verschärft eine Hungersnot die Situation des inzwischen verarmten Sohnes. Er bekommt nicht einmal mehr das Nötigste und muss hungern. Steht dabei in der Hackordnung um das Essen sogar noch hinter den Schweinen. Tiefer kann man wohl aus jüdischer Sicht nicht mehr fallen. Dieses Verhalten und Ergehen des verlorenen Sohnes und dann die Selbstprüfung oder Selbstreflexion, die ja so der Beginn ist, der Wende zum Guten, das kann ein persönlicher Bezugspunkt in diesem Gleichnis sein. Wann war ich oder bin ich verloren? Oder werde es, würde es sein? Und auch wenn wir das Verlorengehen als eine Deutung des Geschehens einmal weglassen, bietet sich ein weiterer persönlicher Bezugspunkt an. Denn das Gleichnis erzählt zunächst nur davon, dass ein Sohn wegzieht, sein Geld verbraucht, elend wird und wieder zurückkommt. Woher kenne ich das? Sind meine Kinder schon ausgezogen? Oder bin ich selbst das Kind, das einmal wegging oder weggehen will? Das ist die Oberfläche des Gleichnisses, die auch so schon viel Stoff zum Nachdenken bietet. In der Tiefe rührt es dann an so etwas wie letzte Fragen. Es geht um Gott nicht brauchen oder doch brauchen. Es geht um Gott verlieren oder für Gott verloren sein. Was soll das heißen, dass hier ja das Abwenden von Gott bewusst gesucht wird und hier auch als schuldhaft bezeichnet wird? Haben wir eine Art religiöses Recht darauf, dass Gott uns aus unserem Elend herauslöst und uns immer wieder bei sich aufnimmt? Ja, es ist gut, dass der verlorene Sohn sich richtig besinnt und von selbst umkehrt. Was ist mit denen, die diesen Schritt nicht gehen können? Hilft Gott auch dann, wenn wir nicht wissen, nicht mehr wissen, dass wir seiner Hilfe bedürfen? Das sogenannte Verlorene muss sich auch als verloren erkennen, um Zuflucht bei Gott zu suchen. Oder ist es eine Erkenntnis, die sich, wie auch bei dem jüngeren Sohn, erst im Nachgang einstellen kann? Es lohnt sich am Schluss, die Interaktion zwischen Vater und Sohn klarzumachen. Der Sohn beschließt die Heimkehr, um sich ohne alle Ansprüche dem Vater zu unterwerfen und ihn zu bitten, ihn als Knecht wieder aufzunehmen. Der Vater geht dem Sohn entgegen und ohne sein Schuldeingeständnis abzuwarten, fällt er ihm um den Hals und küsst ihn. Der Sohn wiederum bekennt trotzdem seine Schuld und Unwürdigkeit. Er ist in seiner Umkehr ganz aufrichtig. Der Vater geht wiederum gar nicht darauf ein. Ja, er lässt ihn sein Schuldbekenntnis mit der letzten Erniedrigung gar nicht zu Ende sprechen. Stattdessen veranlasst er gleich eine ganze Reihe von Maßnahmen, die den Sohn wieder in die Familie, in die Hausgemeinschaft eingliedern. Ohne große Erklärungen wird aus dem Erzählten einsichtig, wie die göttliche Barmherzigkeit und die Umkehr eines Menschen ineinandergreifen. So handelt das Gleichnis von einem Menschen, der sich durch die Abkehr vom Vater selbst verwirklichen möchte und dabei verloren geht. Zugleich handelt es von dem Gott, der durch seine herzliche Zuwendung einen Neustart ermöglicht. Freilich in Verbindung mit dem Zuspruch, dass der Vater auch dem älteren Sohn nachgeht und auch ihn zur Rückkehr in die Gemeinschaft einlädt. Amen.